Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns allen wirklich eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute Morgen mal über den Himmel unterhalten. Schließlich wollen wir ja alle dahin. Und ich denke, gerade der Apostel Paulus hatte ja diese wunderbare Sichtweise. Nämlich diese lebendige Hoffnung auf ein Leben mit Jesus Christus. Diese lebendige Hoffnung auf den Himmel nach dem irdischen Tod. Und gerade dieser Apostel Paulus hatte ja diese tiefe Sehnsucht, wenn er zum Beispiel in Philipper 1, Vers 23 da sagt, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Jesus Christus sein, was auch bei Weitem das Beste wäre. Und dafür, was nun im Einzelnen diese lebendige Hoffnung auf den Himmel ausmacht, dafür haben wir ja wunderbare Texte in der Bibel. Und zwar auch wiederum einen herrlichen Text aus dem Philipperbrief. Denken wir nur an das Kapitel 3, an diese beiden Verse 20 und 21, wo es da heißt, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Also ein Text, der jetzt im Einzelnen deutlich macht, was diese lebendige Hoffnung auf den Himmel ausmacht. Ja, dass die Bibel also ganz eindeutig von der Realität des Himmels spricht. Und dass wir jetzt schon hier auf Erden diese himmlische Staatsbürgerschaft haben. Nicht, wir gehören ja zu den wenigen, die eine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Nicht einmal diese himmlische und dann natürlich unsere nationale. Ja, und dass wir auf den Retter Jesus Christus warten, der eines Tages wiederkommen wird. Und dass wir wissen dürfen, ja, dass er alles neu machen wird. Natürlich könnte man jetzt über diesen Text, über diese beiden Verse eine Predigt halten. Aber wir wollen heute mal noch einen Schritt weitergehen und uns mal fragen, ja, was ist eigentlich so das nächste Ereignis, was uns nach dem irdischen Tod erwartet? Und da wollen wir vor allen Dingen uns mal Gedanken machen über das Preisgericht. Und dann wollen wir uns auch mal die Frage stellen, können wir uns überhaupt so das Leben im Himmel vorstellen? Nicht? Macht die Bibel überhaupt Aussagen darüber? Und wenn ja, welche? Und zum Schluss wollen wir einmal die Konsequenzen betrachten, ja, die dann wirklich für unser persönliches Leben hier auf Erden schon gelten, wenn wir das alles über den Himmel wissen. So wollen wir mal herangehen und wir wollen das natürlich auch nicht ohne Bibeltext machen. Und zwar sind im Grunde genommen zwei kleine Bibeltexte. Und zwar einmal 1. Korinther 3 sind diese Verse 11 bis 15, die uns alle sehr bekannt sind. Da geht es ja um dieses Preisgericht. Da heißt es, also 1. Korinther 3, 11 bis 15, das Fundament ist gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine gebaut hat oder nur Holz, Heu, Stroh und Stoppel, das wird der Tag des Gerichtes durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seinem Bestand geprüft. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst aber wird zwar gerettet werden, so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Und dann noch ein wenige Verse aus der Offenbarung, zwar aus dem Kapitel 22, wo uns etwas schon mal angedeutet wird, so über das Leben im Himmel. Und zwar Offenbarung 22, die Verse 3, 4, 5. Offenbarung 22, die Verse 3, 4, 5. Es wird dann dort nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird da sein und sie werden ihm dienen und Anbetung bringen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirn tragen. Denn es wird keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und dann heißt es noch, und sie werden wie Könige in Ewigkeit herrschen. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir dürfen dich jetzt herzlich bitten, dass du uns stille und ruhig machst, dass du alles Störende von uns nimmst, dass wir uns in rechter Weise auf dein Wort konzentrieren können und danken dir, dass du es bist, der uns jetzt diese Worte erschließen möchte. So wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder die Ehre geben, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, liebe Geschwister, was wird also im Grunde genommen so das nächste wesentliche Ereignis sein, ja, wenn der irdische Tod wirklich bei uns eingetreten ist? Nicht, wir werden also am Eingang des Himmels stehen und ich denke, eines der nächsten Ereignisse wird einfach dieses Preisgericht sein, meine neben deiner neuen Leiblichkeit. Wenn du also jetzt mit deiner neuen Leiblichkeit in dem Himmel da bist, dann wird, obwohl Gott ja alles neu machen wird oder schon alles neu gemacht hat, dann wird trotzdem deine alte Existenz nicht ohne Bedeutung sein. Als ob das alles nicht mehr zählen würde, was und wie du hier auf Erden gelebt hast. Und dazu gehört jetzt eben das Wissen um die Beurteilung meines irdischen Lebens eines Tages in der Gegenwart von Jesus Christus. Und da geht es um das Preisgericht. Das natürlich strikt zu trennen ist von dem Völkergericht. Bei dem Preisgericht steckt dahinter das Bild von einem Stadion. Das hat uns ja der Apostel Paulus klargemacht. In dem also unterschiedliche Läufer ihre Runden gedreht haben und die dann am Ende eine Beurteilung ihrer Laufleistung bekommen. Dieses Bild steckt dahinter. Beim Völkergericht geht es um die entsprechenden Strafen und um die entsprechenden Gerichtsräume. Jemand, der an Jesus Christus glaubt, hat mit dem Völkergericht als solchem insofern nichts mehr zu tun, als das Gericht ja schon an ihm geschehen ist, und zwar in Jesus Christus. Das wissen wir. Und wir wissen ja, und wir lesen ja in dem Johannesevangelium in Kapitel 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, und jetzt geht es weiter, und kommt nicht in das Gericht. Also das heißt, deine Akte wird quasi durchgereicht, deine Akte wird quasi durchgewunken, Jesus Christus hat das Gericht für dich getragen, Jesus Christus steht für dich gerade. Nicht? Also wenn wir vom Preisgericht sprechen, ist das also ganz, ganz wichtig zu wissen. Aber, liebe Geschwister, jetzt zu wissen, dass einmal in der Gegenwart Jesu Christi mein Leben beurteilt wird, kann natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen bei uns hervorrufen. Und wir wissen, dass die deutsche Sprache manchmal da doppeldeutig ist. Wenn es zum Beispiel heißt, da kommt noch eine schöne Bescherung auf uns zu. Das kann ja einmal heißen, ich freue mich wirklich auf die Bescherung. Ich freue mich ganz riesig auf diese schöne Bescherung, die da kommt. Es kann aber in der Doppelbedeutung auch heißen, oh oh, das kann noch mal ganz schön hart werden. Und liebe Geschwister, in der Tat, beide Aspekte liegen, was das Preisgericht anbetrifft, da drin. Beide Aspekte liegen da drin. Die in Anführungsstrichen schöne Bescherung ist nämlich die, dass eines Tages mein irdisches Leben noch einmal in einer ganz anderen Weise in der Gegenwart Jesu Christi beurteilt wird. Und da werden dann solche Dinge aufgezählt, nicht wie Holz, Heu, Stroh und Stoppel. Das heißt also, dass während meines irdischen Lebens Dinge in mein Leben hineingekommen sind, die jetzt in der Gegenwart Jesu Christi keine Bedeutung haben. Wertlos, verbrennen, bedeuten nichts. Derjenige, das haben wir ja vorhin im Text gehört, derjenige wird aber so gerettet, nicht wie jemand, den man da gerade noch so durch das Feuer reißt. Aber das, was er auf Erden getan hat für Jesus Christus, ohne Bedeutung, verbrennt. Das ist die eine Seite. Aber es gilt natürlich auch die andere Seite. Dass Gott, wenn also Menschen wirklich vor seinem Thron stehen, Gott sagt, dass ihnen wirklich Lob und Lohn zuteil werden wird. Das gilt natürlich auch, liebe Geschwister. Und da kann es natürlich auch sein, dass wir dann plötzlich wieder so verkrampft sind und dass wir dann sagen, ach, Jesus Christus, das ist mir alles peinlich mit dem Lohn. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt im Himmel bin. Ich meine, und diese Aussage ist ja nicht so abwegig. Ich kenne einen Menschen. Heute denkt er inzwischen anders. Aber ich kenne einen Menschen, der über eine lange Zeit immer wieder hier gesagt hat, ich bin froh, wenn ich so gerade so mit der Hacke drin bin. Nicht, der Lohn interessiert mich nicht. Hauptsache, ich bin doch gerade noch mit der Hacke im Himmel drin. Nicht, und Gott sagt, nun verhalte dich doch nicht so. Nun habe ich mich doch schon daran gefreut, an deinem Leben hier auf Erden, und dass dank meiner Gnade aus deinem Leben auch etwas herausgesprungen ist. Nicht, und jetzt möchte ich dich auch beschenken. Das liegt einfach so in der Natur. Nicht, das ist mein Herz, ich möchte dich beschenken, weil ich mich wirklich erfreut habe an dem, was ich hier auf Erden in deinem Leben gesehen habe. Und liebe Geschwister, dein Leben mit Jesus Christus heute, dein Herz für Jesus Christus heute und das, was er dir eines Tages mal sagen wird, hängt ganz, ganz, ganz eng zusammen. Hängt ganz, ganz eng zusammen. Aber wenn wir natürlich jetzt wissen, dass unser Leben einmal in der Gegenwart Jesu Christi beurteilt wird, nicht, dann schließt sich ja sofort die nächste Frage an. Ja, nach welchen Prinzipien geht Jesus Christus denn bei der Preisverteilung, bei der Preisverleihung vor? Das würde uns ja auch interessieren. Nicht, wir möchten ja da etwas in der Hand haben. Und da können wir dankbar sein, dass er uns wirklich solche Prinzipien in seinem Wort aufzeigt, nach denen er also diese Preisverteilung vornehmen wird. Ich möchte da nur mal so einige Punkte erwähnen. Nicht ein Punkt ist zum Beispiel Treue. Treue wird mehr belohnt als der Erfolg. Matthäus 25, die Verse 21 bis 23, da lesen wir, da sprach sein Herr zu ihm, ei, du frommer und getreuer Knecht. Du bist über wenigem getreu gewesen. Und ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Du kannst also nicht immer Erfolg haben, aber du kannst treu sein. Und das beurteilt der Herr Jesus Christus. Auch das, ja, wie soll ich sagen, auch das Ausmaß oder die Größe oder die Bedeutung oder die Wichtigkeit einer Gabe oder einer Fähigkeit, die du hast, ist auch nicht entscheidend. Sondern wie du die eingesetzt hast, das ist der entscheidende Punkt. Nicht denken wir an das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Wir sind nicht alle gleich geschaffen. Nicht, aber der Herr wird dich einmal danach beurteilen, wie du die Gabe, wie du deine Fähigkeit, die du von ihm bekommen hast, für ja ihn eingesetzt hast. Danach wird er dich beurteilen. Und das Folgende finde ich auch höchst interessant. Es wird sogar der Wunsch, den du in deinem Herzen hast, belohnt. Und jetzt kommt es. Auch wenn es nicht zur Ausführung des Wunsches gekommen ist oder nicht kommen sollte. 1. Könige 8, Vers 18, da sagt Salomo Folgendes. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du wohlgetan, dass du dir solches vornahmst. Und wir wissen, dass es dem David aus ganz bestimmten Gründen nicht erlaubt war, den Tempel Gottes zu bauen. Aber er wird von Gott gelobt, dass er diesen Wunsch in seinem Herzen hatte. Also das fand ich höchst interessant. Dass selbst ein Wunsch, den ich in meinem Herzen habe, belohnt wird, auch wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht zur Ausführung dieses Wunsches kommt. Und dann geht es weiter. Es zählt auch nicht die Quantität, sondern die Qualität des Dienstes. Nicht das beste Beispiel ist ja diese Witwe. Nicht die da diese zwei Schärflein da in den Gotteskasten gelegt hat. Nicht, das ist ja ein bleibendes Beispiel dafür. Und es geht auch nicht darum, liebe Geschwister, wie du deinen Dienst beurteilst, sondern wie Jesus Christus ihn sieht. Und da lesen wir ja auch in Matthäus 25, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, ja wo haben wir dich denn hungrig gesehen? Wo haben wir dich denn gespeist? Nicht, und der König wird antworten und sagen zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, ein unter meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und es geht auch nicht darum, was andere sehen, sondern was Jesus Christus sieht und weiß. Wenn du also etwas tust, um in der Öffentlichkeit Eindruck zu erwecken, so wie die Pharisäer damals, beim Almosen geben, beim Beten, beim Fasten, dann hast du deinen Lohn schon erhalten, nämlich die Anerkennung in der Öffentlichkeit. Und das nächste finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es macht keinen Unterschied, ob es sich um weltliche oder geistliche Dinge handelt. Ich denke, die Arbeit eines Hausmeisters ist genauso viel wert wie ein geistlicher Dienst in der Gemeinde, wenn die Arbeit des Hausmeisters zur Ehre Gottes getan wird. Ich halte das für sehr wichtig. Man könnte ja manchmal, ja, ich finde jetzt nicht so den richtigen Ausdruck, man könnte manchmal ja irgendwie verzweifeln, sag ich mal so. Nicht, wenn da auf der einen Seite ein Prediger ist, ein Missionar ist, nicht, oder, sag ich mal, ein Missionsdirektor oder Mitarbeiter in irgendeinem Missionswerk, nicht, die von morgens bis abends in irgendeiner Form dafür den Herrn tätig sind. Und auf der anderen Seite stehst du da mit deinem weltlichen Beruf, nicht auch von morgens bis abends und ja, insofern bist du da nicht für den Herrn tätig. Nicht, du entwirfst keine Traktate, nicht, du hältst womöglich keine Predigten und so weiter und so fort. Aber wenn dein Dienst in der Firma zur Ehre Gottes getan wird, dass du ihn immer wieder darum bittest, dass Segen auf deine Arbeit ruht und dass du auch in der Firma wirklich ihm nachfolgen kannst, dann ist dieser Dienst, diese Arbeit genauso viel wert, nicht wie ein Dienst, wie ein geistlicher Dienst in der Gemeinde. Und daraus folgt natürlich auch, dass der soziale Stand keine Rolle spielt. Nicht, das lesen wir ja auch in Epheser 6, Vers 8. Und wisset, was ein jeglicher Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Und jetzt kommt er sei Knecht oder Freier. Nicht, das heißt also jetzt mal ganz extrem gesprochen, auch für einen Hilfsarbeiter sind die, wenn man das mal so sagen darf, auch für einen Hilfsarbeiter sind die besten Belohnungen erreichbar. In Anführungsstriche, prominente Christen haben da keinen Vorzug. Und so ein letztes Kriterium, was Jesus Christus da sicherlich noch an den Tag legt, ist natürlich die Ausdauer. Nicht, da sagt er in Lukas 22, Vers 28, ihr aber seid es, die ihr beharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Das heißt ja nichts anderes, es ist also nicht gut genug, wenn du eine Sache gut anfängst, sondern dass du auch eine Sache für den Herrn gut zu Ende bringst. Und dass du in diesem ganzen Prozess wirklich diese Ausdauer, diese Beharrlichkeit zeigst. Man würde sicherlich jetzt noch mehr Kriterien finden, aber das soll genügen. Aber das sind so einige Prinzipien, einige Kriterien, nicht, die Jesus Christus wirklich dann an den Tag legen wird, wonach er dein irdisches Leben beurteilen wird. Aber es kommt noch etwas hinzu, wenn wir vom Preisgericht sprechen. Im Himmel sind wir ja nicht alle gleich. Da gibt es Unterschiede. Das hängt zum einen damit, mit der Nachfolge hier auf Erden zusammen, wie wir diese Nachfolge gelebt haben. Und es hängt offenbar auch damit zusammen, wie sagt es die Bibel, was uns der Herr darüber hinaus noch erstatten will. Und dieses Prinzip der Erstattung Gottes, das ist ein ganz geheimnisvolles Thema. Und wenn ihr mal Zeit habt, liest mal heute Nachmittag besonders den Propheten Joel, und zwar die ersten beiden Kapitel. Da erfahren wir nämlich etwas so über die Regel, wie Gott also ja da vorgeht, wie er also etwas erstattet. Das heißt also, dass Gott bereit ist, das zu erstatten, einmal zu erstatten, was er hier an schwierigen Umständen noch in mein Leben hineingelegt hat. Wo du also manchmal fragst, Herr Jesus Christus, warum hast du das in meinem Leben noch zusätzlich so gemacht? Warum diese schwierige Sache? Und das erinnert uns immer wieder ja an die Frage nach dem Leid. Dass Gott also wirklich weiß, was er dir in deinem Leben noch zusätzlich zugemutet hat, neben deiner ganz normalen Nachfolge, was er dir noch zusätzlich zugemutet hat, dass er das weiß, dass er das nicht vergisst. In Markus 10 haben wir das Beispiel von dem blinden Bartimäus. Und in einer Auslegung lässt der Ausleger dem Blinden Folgendes sagen. Du siehst die Nacht, Herr, in der ich genötigt bin zu leben. Du siehst die Nacht, Herr, in der ich genötigt bin zu leben. Und liebe Geschwister, dieser Bartimäus, der ist doch nicht freiwillig oder selbstverschuldet blind geworden. Das war eine Fügung Gottes. Aber das zu begreifen, das zu wissen, denke ich, ist schon eine große Hilfe. Dass ich weiß, dass bei Gott, und Gott weiß es ja auch, dass bei Gott da noch aus seiner Sicht eine Rechnung offen ist, die er eines Tages begleichen wird. Wir hatten in unserer Gemeinde eine Schwester, die ohne Augenlicht geboren worden ist. Das ist so ein schwieriger Umstand, den Gott also in ihr Leben hineingelegt hat. Sie lebt heute noch und sie wird wahrscheinlich bis zu ihrem Tode damit leben müssen. Aber das ist so ein schwieriger Umstand, wo Gott also sagt, ich weiß das, ich habe dir das zugemutet, aber ich werde es dir erstatten. Und jetzt sind wir immer noch nicht fertig, was die Belohnung anbetrifft. Jetzt komme ich erst recht auf diesen Propheten Joel zu sprechen, auf dieses Kapitel 1 und 2. Und zwar in Kapitel 1 lesen wir von einer furchtbaren Heuschreckenplage. Eine furchtbare Heuschreckenplage als Folge, der Sünde des Volkes. Und was Heuschreckenplage bedeutet, wissen wir. Ernteausfall, finanzieller Verlust, Hungerkatastrophe. Und jetzt kommt in Joel 2, ab Vers 25, stehen jetzt Sätze, man würde sich ja nicht trauen, diese Sätze zu lesen, wenn sie nicht in der Bibel stehen würden. Da heißt es also, dass Gott sogar bereit ist, dir das zu erstatten, was dir die Heuschrecken gefressen haben. Ich hatte vorhin gesagt, diese Heuschreckenplage ist gekommen, nicht als Folge der Sünde des Volkes. Da würde jeder normale Sachverständige einer Versicherung würde sagen, bitteschön, das hast du dir also selbst eingebrockt und geh sieh zu, wie du das alles ausgleichst. Ist nicht Sache der Versicherung. Aber was sagt Gott hier? Was sagt Gott hier? Ja, ich weiß. Ich weiß, du hast dir das alles selbst eingebrockt. Und ich musste diese Gerichte über dich kommen lassen, um dich wieder zurechtzubiegen. Ich musste dich in deinem Leben wirklich diese schweren Wege führen lassen, damit du wieder auf die richtige Spur kommst. Aber ob du mir das glaubst oder nicht, ich werde es dir trotzdem erstatten. Ich meine, das ist schon fast unglaublich. Da fehlen einem wirklich schon jegliche Worte. Aber das, liebe Geschwister, das alles hängt mit dem Preisgericht zusammen. Das alles hängt mit dem Preisgericht zusammen. Da kommen also Menschen an, die ihre Bescherung erleben. Ja, zunächst mal dieses Holz, Heu, Stroh und Stoppel. Und ich weiß nicht, wie solche Menschen da stehen und was sie vielleicht denken. Vielleicht denken sie, hätten wir doch in unserem Leben ganz andere Akzente gesetzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht denken sie das in diesem Moment. Aber dann kommen Menschen, die erleben auch ihre Bescherung, indem also Gott zu ihnen sagt, ja, ich will dich gerne beschenken und ich habe schon eine Menge Päckchen vorbereitet. Nicht? Und dann kommen andere Menschen, nicht, wo Gott zu ihnen sagt, ja, ich weiß, was ich an schwierigen Umständen in dein Leben wirklich hineingelegt habe. Ich weiß, was ich dir zugemutet habe, aber ich werde es dir erstatten. Ja, und dann kommt das andere, dieses fast Unmögliche, dieses fast Unglaubliche. Dass da Menschen kommen und stehen vor dem lebendigen Gott und sagen zu ihm, müssen vielleicht nochmal bekennen, ja Herr, ich habe wirklich so viel Silber kaputt gemacht in meinem Leben. Ich habe mich da selbst hineinmanövriert, habe das alles selbst verschuldet. Und ich musste schwere Wege gehen. Und Gott sagt, ja, du siehst das vollkommen richtig. Das war so in deinem Leben. Aber ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, ich werde es dir trotzdem erstatten. Ich werde es dir trotzdem erstatten. Wie Gott das macht und wie das aussieht, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Aber ich finde das schon unglaublich. Da fehlen einem wirklich jegliche Worte. Und liebe Geschwister, bekommen wir da nicht so ein klein bisschen Geschmack auf den Himmel? Nicht, wo uns der Herr Jesus Christus wirklich haben will. Und jetzt natürlich die Frage, tja, kann man sich überhaupt so das Leben im Himmel vorstellen? Nicht, wie soll das aussehen? Was sagt die Bibel überhaupt darüber? Macht sie überhaupt irgendwelche Aussagen? Und ich möchte es mal ganz mutig sagen, so wie es auf Erden ja einen Alltag gibt, so wird es ihn auch im Himmel geben. Nur dann kann es natürlich sein, dass wir uns, wenn es um das Leben im Himmel geht, dass wir uns ganz merkwürdige Fragen stellen, die wir uns normalerweise für das irdische Leben gar nicht stellen würden. Nicht für das irdische Leben würden wir uns wahrscheinlich nicht die Frage stellen, was machen wir heute, was machen wir morgen, sondern da leben wir einfach so in den irdischen Bezügen, die zum Leben eben halt gehören. Aber ich denke doch, dass es wirklich auch eine Teilnahme gibt an diesem komplexen Leben im Himmel. Wie auch immer das aussehen wird. Dass es das geben wird. Und wir haben ja auch wunderschöne Beschreibungen. Wir haben ja auch wunderschöne Texte. Nicht was das Leben im Himmel betrifft. Nicht, nehmen wir nur mal den Propheten Jesaja. Wie er da die Feste beschreibt, wie er das Essen und das Trinken beschreibt. Feste, die wir nicht alle in das tausendjährige Reich einordnen können. Nicht, liebe Geschwister, und wenn das Feste feiern und das Essen und das Trinken doch auf Erden schon, wenn es alles natürlich im Rahmen geschieht, schon wunderbar ist, nicht, was wird das erstmal im Himmel sein? Nicht, und wenn wir uns hier schon an der genialen Schöpfung Gottes erfreuen, nicht und vor einem Bergsee stehen und sagen, mein Gott, wie groß bist du? Nicht, wie werden wir erstmal in der neuen Welt dastehen? Nicht, und wenn wir hier uns schon erfreuen an der Musik, an dem Schaffen, an der Kreativität, tja, liebe Geschwister, das wird im Himmel noch ganz, ganz, ganz andere Dimensionen haben, wovon wir überhaupt also keine Vorstellung haben. Da wird es also nicht sagen, um es jetzt mal im Bild auszudrücken, da wirst du also nicht morgens aufstehen und sagen, ach schon wieder Himmel. Nein, du wirst mit deiner ganzen Existenz, wirst du dastehen und wirst sagen, danke Herr, wieder ein neuer Tag in deiner neuen Welt. Nicht? Und so wirst du wirklich mit deiner ganzen neuen Leiblichkeit, wirst du dich über jeden Alltag im Himmel freuen. Wirst du dich freuen? Das ist das Erste. dass wir begreifen müssen, wenn es darum geht, nicht wie eventuell das Leben im Himmel aussehen könnte. Was aber zum Leben im Himmel gehört, ist vor allen Dingen, dass dann endlich mal richtig Gottesdienst gefeiert wird. Nicht, was wir bisher nur so erfahren haben aus den biblischen Texten. Lest nur mal Offenbarung 4 und 5, wie da gesungen wird, in der sichtbaren Gegenwart Gottes. Wenn es da heißt, wie groß bist du, heilig, 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 Herr bist du. Nicht, können wir uns gar nicht vorstellen, wenn da die Heerscharen zusammenkommen, nicht auf der einen Seite das Personal Gottes und auf der anderen Seite seine Gemeinde. Nicht, wir erfreuen uns ja hier schon ein wenig an unseren, das ist jetzt nicht beleidigend, an unseren ärmlichen Gottesdiensten. Hoffentlich, manchmal. Nicht, dass wir sagen, danke Herr, dass wir etwas geschmeckt haben von deiner Wirklichkeit, von deiner Herrlichkeit. Aber liebe Geschwister, was muss das erstmal sein, wenn wir in der sichtbaren Gegenwart Gottes ihm endlich die Ehre geben, die ihm schon seit langem gebührt, zu der wir aber hier auf Erden gar nicht fähig sind, weil wir eben noch nicht vollkommen sind. Und vor allen Dingen, weil wir auch gar nicht die Worte haben. Wir kennen nicht die Sprache des Himmels. Denken wir an Paulus, der in den dritten Himmel entrückt war und dann sagte, ich hörte Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Und so ist es. Uns fehlen die Worte, um dem Herrn hier auf Erden schon die Ehre zu geben, die ihm eigentlich gebührt. Kann immer nur bei unserem Danke bleiben. Danke, 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 Herr. Aber er versteht es. Aber es geht noch weiter, wenn wir vom Leben im Himmel sprechen. Und deswegen dieser zweite Text aus der Offenbarung 22, diese drei Verse. Wenn vom Leben im Himmel die Rede ist, tauchen ja immer drei Begriffe auf. Der Begriff vom Dienen, der Begriff vom Herrschen und der Begriff vom Richten. Taucht er immer wieder auf. Und wir wollen jetzt mal versuchen, diese Begriffe so ein wenig mit Leben zu füllen. Weil man so den Eindruck hat, dass wir wirklich ja nur eine begrenzte Sicht von diesen Dingen, von diesen Begriffen haben. Und da haben wir ja, wenn wir uns nochmal an diese Verse erinnern, Offenbarung 22, da heißt es ja in dem Vers 3, und sie werden ihm dienen. Also hier geht es um einen Dienst für den lebendigen Gott. Und das, liebe Geschwister, das ist kein Dienst, den du mal so nebenbei machst. Und der Rest der Zeit gehört dir. Deine ganze zukünftige Existenz mit deiner neuen Leiblichkeit ist für alle Ewigkeit dieser Dienst für den Herrn. Und weiter geht es mit diesen anderen beiden Begriffen. Von dem Herrschen und von dem Richten. Da fragt man sich natürlich, wenn wir herrschen sollen, ja über wen sollen wir denn eigentlich herrschen? Wer soll denn eigentlich beherrscht werden? Oder hier bei dem Richten, wenn irgendwann mal alle gerichtet sind, ja dann sind wir ja eigentlich fertig. Was machen wir dann? Und dann merken wir erstmal, dass wir da total falsch denken, dass wir da total falsch fragen, dass wir wirklich nur diese eingeschränkte Sicht von diesen drei Begriffen haben. Und wenn vom Dienen, vom Herrschen und vom Richten im Himmel die Rede ist, dann können wir diese drei Begriffe nur im biblischen Zusammenhang verstehen. Das heißt, erstens, dienen, herrschen und richten ist kein einmaliger Vorgang. Das müssen wir zunächst mal festhalten. Zweitens, der Herrscher und der Richter ist und bleibt Jesus Christus. Das heißt aber jetzt, alles, was an Dienendem, an Herrschendem, an Richtendem Handeln in der zukünftigen Welt geschieht, geschieht ausschließlich aus dem Geist und in der Beauftragung von Jesus Christus. Und jetzt begreifen wir ein wenig, dass es bei diesen Begriffen nicht darum geht, um es jetzt mal im Bild zu sagen, nicht, dass wir uns wie ein Richter so eine Robe überziehen und dann eigenmächtig und eigenständig da irgendein Urteil über eine Engelschar fällen. sondern das Dienen, Herrschen, Richten Vokabeln sind, wo es darum geht, dass du in deinem Bereich, den du eines Tages von deinem Herrn im Himmel zugewiesen bekommst, dass du dort den umfassenden Frieden Gottes pflegen und erhalten sollst. Darum geht es. Und das, liebe Geschwister, ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Denn das geschieht ja schon ein Stück weit hier auf Erden. Hoffentlich bei dir und bei mir. Dass du nämlich in deinem Umfeld, wo du lebst, durch das Dienen, ja, durch das Herrschen sind vielleicht jetzt nicht so die richtigen Ausdrücke dafür jetzt, aber ich bleib mal nur bei dem Dienen, dass eben in deinem Umfeld, wo du lebst, durch dein Dienen ein Stück weit der Friede und die Liebe Gottes ja erhalten und gepflegt wird, ausgebreitet wird. Das geschieht ja schon, das soll ja, oder sagen wir so, das soll ja schon ein Stück weit hier auf Erden geschehen. Natürlich wissen wir, wie brüchig das in unserem Umfeld geschieht, weil wir eben noch sündige Menschen sind, zwar gerettet, aber noch sündig. Das wissen wir. Aber ein Stück weit geschieht es schon ja auf Erden hier. Aber das wird eines Tages mal in Vollkommenheit, wie gesagt, im Himmel sein. Man könnte ja noch viel, viel, viel über den Himmel erzählen. Aber wenn ich das schon mal alles so über den Himmel weiß, liebe Geschwister, und wenn ich schon diesen Vorgeschmack bekommen habe, dann ist natürlich abschließend schon die Frage, was hat das Ganze dann wirklich für Konsequenzen für mein Leben hier schon auf Erden, wenn ich das alles so über den Himmel weiß? Nicht, dass ich den wirklich geschenkt bekomme. Das sind drei Konsequenzen. Und zwar die erste lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 2 und 3. 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Da lesen wir Folgendes. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt kommt es. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich. Das ist die erste Konsequenz, dass ich wirklich ein gereinigtes Leben schon hier auf Erden führen möchte. Bei all meinen Schwächen und Fehlern, die mir trotz alledem noch unterlaufen. Aber dass ich diesen inneren Wunsch habe, wirklich meinem Herrn zu gefallen. Dass ich ihm wirklich sage, ich möchte nicht, Herr Jesus Christus, dass du dich meiner schämst. Und wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Nicht, dass wir schon hier beginnen, wirklich ein gereinigtes Leben zu führen. Und das wäre ja auch angemessen. Das ist also die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz ist, dass sich die Prioritäten in meinem Leben verschieben dürfen. Ja, die dürfen sich verschieben. Und wir haben ja auch da einen ganz lehrreichen Text des Apostel Paulus. 1. Korinther 6. Nicht, da gab es einen unsinnigen Streit in der Gemeinde. Da sind zwei Christen so dermaßen aneinander geraten, dass die sich vor Gericht wiedergefunden haben. Und dieser Fall kam auch dem Apostel Paulus zu Ohren. Und wie war seine Reaktion? Wie kann es einer, ich sag's mal jetzt so mit eigenen Worten, wie kann es einer von euch wagen, der mit einem anderen in Streit liegt, sein Recht vor einem Ungerechten zu suchen? Aber Paulus, der Fall muss doch irgendwie geregelt werden. Und was hat Paulus darauf geantwortet? Wisst ihr nicht, dass ihr als Heilige einmal die Welt richten werdet? Und wenn ihr die Welt richten werdet, dann werdet ihr doch wohl in der Lage sein, mit so einer geringen Sache nicht vor Gericht gehen zu müssen, sondern solch eine geringe Sache wirklich untereinander zu regeln. Aber Paulus, dann sag uns bitte wie. Und Paulus, dann lasst euch doch Unrecht antun. Dann lasst euch doch übervorteilen. Aber liebe Geschwister, wer kann denn sowas sagen? Wer kann denn sowas von sich sagen? Wenn überhaupt doch nur derjenige, der wirklich diese lebendige Hoffnung auf den Himmel hat. der das wirklich weiß. Und dann merken wir, dass sich die Prioritäten, dass sich die Gewichte in meinem Leben wirklich verschieben dürfen. Nicht so zu leben, so leben zu dürfen, wie der Apostel Paulus es sagt, das ist ein absolutes Vorrecht. Ich möchte noch weitergehen und sagen, du bist geadelt von Gott, so leben zu dürfen. Liebe Geschwister, das ist eine total andere Denk- und Sichtweise. Als wenn ich sage, naja, schau doch mal, dieser kleine durchschnittliche Heide, der hat's doch gut, der kann doch auch mal zurückschlagen. Nicht, und wie gerne würde ich doch in dieser und jener Sache auch mal zurückschlagen. Aber ich darf nicht, ich bin Christ. Nein, liebe Geschwister, zu begreifen, dass ich den Himmel geschenkt bekommen habe und dass mich der Lebendige Gott damit beschenkt, nicht so leben zu müssen. Dazu bist du geadelt. Und dann bekommen auch solche Themen wie Ethik und Moral ein ganz anderes Gewicht. Dass, wenn ich wirklich wieder in das Angesicht Jesu Christi schaue, ich dann zu ihm sage, Herr, es ist mir äußerst peinlich, dass ich wieder dieses und jenes, dass mir das wieder passiert ist und dass ich wieder nicht daran gedacht habe, verzeih mir, Herr Jesus Christus, und danke für den, was weiß ich, für den 137. Neustart, nicht in deinem Namen. Aber ich darf immer wieder kommen. Nicht nur die letzte, liebe Geschwister, die letzte Konsequenz ist, dass ich schon eine gewisse Vorfreude auf den Himmel in mein Leben hineinlasse. Ja, das gehört dazu. Ich darf mich auf das freuen, was auf mich zukommt. Das ist selbstverständlich. Das gehört ganz elementar dazu. Und ich denke, diese Vorfreude auf den Himmel ist auch eine enorme Kraft, eine enorme Hilfe. Je stärker wirklich diese Vorfreude in mir ist. Wenn du natürlich immer nur bei der Beerdigung auf den Himmel aufmerksam gemacht wirst oder daran erinnert wirst, dann ist vielleicht mit der Vorfreude nicht viel los. Sondern dieses sich erinnern lassen an den Himmel, das muss in Tagesdosis geschehen. Herr, du hast mir den Himmel versprochen und jetzt schaffe ich auch mit deiner Hilfe und mit deiner Kraft diesen heutigen Tag, diesen neuen Tag, mit all den Problemen, die da vielleicht kommen mögen. Liebe Geschwister, und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Konsequenzen wirklich umsetzen können. Dass wir wirklich gereinigt vor unserem Herrn Jesus Christus leben wollen. Und dass sich auch Prioritäten in meinem Leben verschieben dürfen. Dass sich Gewichte verlagern dürfen. Und dass immer mehr Vorfreude wirklich in mein Leben, Vorfreude auf den Himmel in mein Leben hineinkommt. Das wünsche ich uns allen.